Guten Morgen, Geschwister. Ich freue mich, dass ich heute hier unter euch sein darf und mit euch diesen Gottesdienst erleben. Ich dachte so, während wir Gott angebetet haben und gepriesen haben, ich kenne keine andere Gemeinde, in der eine solch starke Variabilität oder so große verschiedenartige Musik und Musikstile gesungen werden wie bei euch. Also manchmal würde man denken, es ist eine Jugendgemeinde. Amen.
Amen.
Und dann ist es wieder so, dass wir uns zurückbesinnen, wie alt wir sind. Aber es ist so schön, dass wir in allen Weisen Jesus und unseren Vater preisen und anbeten dürfen. Ist das nicht wunderbar? Auch in verschiedenen Sprachen. Preist dem Herrn. Meine Frau lässt herzlich grüßen. Heute Morgen möchte ich über einen Gedanken sprechen, der in meinem Herzen lebendig geworden ist. Und ich dachte, ja Herr, manche dieser Gedanken habe ich schon im Laufe dieser Zeit angeschnitten und berührt. Und dann wurde ich daran erinnert, als ich meinen Dienst begann, hatte ich die Auffassung, ich muss jeden Sonntag oder jedes Mal, wenn ich predige, etwas total Neues predigen. Nicht, damit die Leute ja nicht sagen, das haben wir schon gehört. Und im Laufe der Zeit fiel mir plötzlich etwas auf. Im Gespräch mit den Geschwistern, mit lieben Geschwistern wohlgemerkt, die Jesus nachfolgten und dienten, stellte ich fest, als ich 3 Tage, nachdem ich über eine gewisse Wahrheit gepredigt habe, dieses Thema berührte und die waren im Gottesdienst und als ich jetzt im Gespräch das anschnitt, dann taten sie so, als hätten sie noch nie was darüber gehört. Geht es euch auch manchmal so? Gott hat mir dann gezeigt, indem er auch mich auf eine Studie aufmerksam machte, die von säkulären Wissenschaftlern aufgestellt wurden, wie wir Menschen gepolt sind, veranlagt sind, gewickelt sind, wie immer wir das nennen mögen. Habt ihr gewusst, dass nur 2% von uns eine Wahrheit, wenn sie sie einmal hören, wirklich innerlich aufnehmen? Weitere 8% müssen diese Wahrheit 3-4 Mal hören, bis sie sie aufnehmen und verinnerlichen. 40% der Menschen müssen eine Wahrheit über mehrere Jahre öfters hören, bis sie diese verinnerlichen. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Apostel Paulus und auch Petrus in ihren Briefen erwähnten, mir macht es nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Und ich habe dann angefangen, das abzulegen, diese Gedanken. Ich darf nichts wiederholen. Natürlich habe ich nicht denselben Text Sonntag für Sonntag benutzt. Aber wenn Gott mir auf das Herz gelegt hat, etwas zu predigen, egal ob ich schon oft gepredigt habe oder wenig, habe ich es getan. Und so möchte ich auch heute Morgen über etwas sprechen, das keinesfalls für euch neu sein wird. Jetzt hoffe ich nicht, dass ihr sofort abschaltet, sondern mit den inneren Ohren hört. Ich lese aus 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 16 und möchte über den Gedanken, über die Wahrheit sprechen, über 3 Auseinandersetzungen, in denen wir alle als Kinder Gottes stehen, die wir erleben und die wir überwinden sollen. Hier sagt es in 1. Johannes 2, 15, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine Begehrlichkeit nach dem, was seine Augen sehen, oder sein Prahlen mit Macht und Besitz oder sein Stolz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Wir stehen an einer beständigen, dreifachen Auseinandersetzung mit der Welt, mit unserer alten Natur und mit dem Teufel. Wenn wir gottesfürchtig leben wollen, und das sollen wir ja, dann werden wir sehr bald feststellen, dass wir in diesen Auseinandersetzungen stehen. Das sind zwar drei verschiedene Arten von Auseinandersetzungen, und doch kann man sie nicht voneinander trennen. Denn die menschliche Natur ist Teil der gefallenen Welt und der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Der Mensch versucht, der natürliche Mensch versucht, sich einzureden, dass er gut ist. Und damit will er sagen, das, was die Bibel sagt, stimmt nicht, dass er verloren ist, dass er ein sündhaftes Wesen hat. Der Mensch versucht, sich einzureden, dass auch die Welt gut ist und es recht meint. Und die Welt versucht, sich einzureden, den Teufel gibt es gar nicht. Und sie lebt dementsprechend. Nun lasst uns diese drei Auseinandersetzungen zunächst anschauen. Die Auseinandersetzung mit der Welt. Damit ist nicht die Erde gemeint. Wir haben keine Auseinandersetzung mit der Erde. Unsere Erde ist wunderschön gemacht von Gott. Viele Dinge sind heute nicht mehr so, wie sie einmal waren. Das hat der Mensch getan. Aber wenn die Bibel von der Welt spricht, dann sagt sie, die Maßstäbe der Welt werden von Mächten der unsichtbaren Welt, die zwischen Himmel und Erde herrschen, geprägt. Jener Geist, der in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Sie spricht von einer Auseinandersetzung mit dem Geist, dem Zeitgeist, der in dieser Welt herrscht, der die Gesellschaft im Allgemeinen gefangen hält, führt, leitet und bestimmt. Und wir stellen eines fest, unsere Gesellschaft fordert je länger, je mehr Anpassung. Vor Jahren war es nicht so stark gewesen wie jetzt. Als ich noch jung war, da hat man Menschen mehr oder weniger gelassen in ihrer Auffassung, die sie haben. Man hat manche Auffassungen verpönt, uns Christen auch nicht immer positiv angeschaut, aber man hat uns leben lassen, existieren lassen, sein lassen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Welt geradezu herausfordert, dass wir uns ihr anpassen. Nehmen wir die Evolutionslehre. Es wird heute überall gefordert, von allen Seiten gefordert, dass man sich dieser Lehre unterordnet und unterstellt und sie akzeptiert und die Auswüchse dieser Auffassung sehen wir in dieser Welt. Es gibt kein Absolut mehr über Recht und Unrecht. Alles ist verwischt worden. Der Mensch hat sich abgekehrt von vielen Dingen, die wir als vor Jahren als gut und auch der natürliche Mensch noch als gut angesehen hat. Das verursacht jetzt Folgendes, dass in vielen Ländern gar Landesgesetze verändert und erneuert, abgeändert, neu geschrieben werden müssen, damit der Mensch sich dem anpasst. Und indem die Gesetze geändert werden, werden wir fast gezwungen, uns auch anzupassen als Kinder Gottes. Die Unterhaltungsindustrie, sie propagiert das. Mir persönlich ist aufgefallen, dass seit den 60er Jahren eine enorme Wende geschehen ist in unserer Welt, weltweit, in der Unterhaltungsindustrie. Und Menschen, die sich damit befasst haben, stellten fest, dass das gezielt ausgerichtet wurde in aller Welt, ausgehend von einer bestimmten Universität, die Journalisten geprägt hat, die sich überall verbreitet haben. Wir werden angehalten, uns anzupassen. Und der Mensch ist an und für sich veranlagt, sich anzupassen. Wie lernt das kleine Kind Werte kennen? Nicht indem wir dem Kind die Werte verbal vorhalten, sondern das Kind lernt Werte kennen, indem es die Eltern beobachtet, sich anpasst. Und das ist das, was man verändern will. Die Werte sind verändert. Die Kinder werden verändert. Sie passen sich sehr schnell an. Und von uns wird dasselbe gefordert. Und die Bibel sagt, die Welt kennzeichnet sich durch drei markante Wesenszüge. Die Begierde, die selbstsüchtig ist. Die Befriedigung der Dinge, die man sieht und wünscht und die Selbstsucht sich aneignen möchte. Und dann das sich selbst erheben, Stolz. Wir stehen in dieser Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur. Das natürliche Wesen, je nach Übersetzung wird es Fleisch genannt, aber das natürliche Wesen ist nicht unser Körper, wenn die Bibel vom Fleisch spricht. Das natürliche Wesen ist die gefallene menschliche Natur, die in Rebellion mit Gott steht. Bis zur Wiedergeburt hat uns diese Natur bestimmt. Paulus schreibt an die Epheser, wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unseren Weisen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Gericht. Und nun sind wir wiedergeboren worden. Und was ist da passiert? Wir haben eine neue Natur geschenkt bekommen. Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit hat etwas in uns geboren werden lassen. Eine neue Natur, ein neues Wesen, neues Leben, göttliches Leben. Und wir wünschten eigentlich alle, dass dadurch unsere natürliche alte Natur ausradiert worden wäre, oder? Hast du dir das nicht schon oft gewünscht? Aber dem ist nicht so. Und jetzt haben wir eine Auseinandersetzung, die in uns geschieht, nicht von außen an uns herankommt. Die Auseinandersetzung mit der Welt kommt von außen an uns. Aber jetzt haben wir eine Auseinandersetzung, die in uns geschieht. Unser altes Wesen versucht weiterhin die Herrschaft in unserem Leben auszuüben, dass wir uns nach ihr ausrichten. Und das göttliche Leben, das wir bekommen haben, haben wir darum bekommen, dass wir uns nun, weil wir dadurch Kinder Gottes geworden sind, durch diese neue göttliche Natur führen, leiten und bestimmen lassen. Und die sind diametral gegeneinander gerichtet. Jetzt müssen wir eines wissen. Diese göttliche Natur, die wir bekommen haben, will immer das, was Gott will. Hast du das gewusst? Die göttliche Natur, die wir bekommen haben, will immer das, was Gott will, was Gott gefällt, noch mehr. Die Bibel sagt uns, keiner, der aus Gott geboren ist, tut Sünde, denn sein Gottes Same bleibt bei ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Oh, das ist ein interessanter und manches Mal schwer verständlicher Vers. Was sagt die Bibel? Dieses göttliche Leben, das wir bekommen haben, die göttliche Natur, sie sündigt nie, auch bei dir nicht. Wenn wir sündigen, dann sündigen wir, weil unsere alte Natur uns dazu verleitet und in dem Moment Überhand gewonnen hat. Aber die göttliche Natur, die sündigt nicht. Und warum empfinden wir, nachdem wir Sünde getan haben, als Kinder Gottes, finden wir uns unwohl? Weil der Geist, der in uns ist, betrübt ist. Diese Auseinandersetzung erleben wir unser Leben lang. Je mehr wir es lernen, uns von der göttlichen Natur oder durch die göttliche Natur, durch Gottes Wort und Gottes Geist bestimmen und führen zu lassen, umso besser sind wir dran. Die Bibel sagt uns, wenn wir uns von der alten Natur bestimmen lassen, geschehen Werke, die die Bibel Werke des Fleisches nennt. Und wenn wir uns von der neuen Natur bestimmen lassen, haben wir auch Frucht, die Frucht des Geistes. Wir stehen in dieser Auseinandersetzung. Und dann haben wir die Auseinandersetzung mit dem Teufel. Wenngleich der Teufel besiegt ist, hat er immer noch Spielraum zum Wirken. Jetzt achtet mal auf das, was ich sage. Als Besiegte, von Jesus Christus Besiegte, ist er noch aktiv in der Welt, in der er immer noch Fürst ist. Verstehen wir das? Ich komme später etwas genau darauf zu sprechen. Ich habe an die Zeit gedacht, ja, wenn der Feind besiegt ist, warum? Warum kann er noch an uns kommen? Warum wirkt er noch in dieser Welt? Er ist der Fürst dieser Welt. Er ist besiegt. Und der Sieg, den Jesus errungen hat, der ist in der gegenwärtigen Zeit hauptsächlich für dich und mich. Der Sieg, die Welt zu erlösen, wird auch offenbar werden. Aber jetzt noch nicht. Und darum ist er noch wirksam. So stehen wir in dieser Auseinandersetzung. Er versucht uns mit allem, was er kann, durch unsere alte Natur, durch die Welt, durch den Geist in dieser Welt und indem er manchmal uns selbst angeht, uns abzubringen von der Beziehung und der Intimität mit Jesus Christus. Der Apostel Paulus schreibt, wir sollen die Rüstung Gottes anziehen und die Waffen ergreifen, die er uns gibt. Wozu? Damit wir in der Lage sind, die heimtückischen Angriffe, Methoden, die der Teufel benutzt, ihnen standzuhalten. Die Methode des Teufels, die er benutzt, hat sich in all der Zeit, in der wir vom Teufel lesen, als er Adam und Eva verführte, nicht geändert. Er möchte unsere Denkweise von Gott abbringen, dass wir einer Lüge glauben. Es ist nicht die Macht des Teufels, hört gut zu, die dich und mich von Jesus trennen kann und trennen wird. Hast du das gewusst? Sondern er versucht es durch eine Methode. Und seine Methode, uns die Menschen wegzubringen, einer Lüge zu glauben, war immer die, dass er den Menschen einen Kompromiss vorschlägt. Ist nicht ganz schlecht, was Gott sagt, aber ein Mischmasch. So fängt er Menschen, so verführt er Menschen, so versucht er uns abzubringen. Paulus sagt, er fürchte, dass die Schlange, so wie sie Eva mit List überführt hat, auch uns in unseren Gedanken abwendet, damit wir von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus abgewandt werden. Entweder tut er es selbst, er tut es durch Dämonen, die Lügengeister sind, und er hat genügend menschliche Helfer, die Lügen verbreiten, die Kompromisse schließen, die die Wahrheit nicht mehr klar predigen. Er kommt nicht in eine Gemeinde, er kommt nicht in dein und mein Leben und sagt dir, du sollst Jesus absagen. Du würdest ihn sofort erkennen, dass das nicht gut ist. Er kommt und sagt dir, jawohl, diene Gott, aber. Wir sehen im Bild, wie der Teufel Mose abbringen wollte von dem Ziel, das Gott ihm gegeben hat, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, dass er mit 4 Vorschlägen kam. Zuerst sagte er, ja, ich sehe ein, dass ihr Gott dienen sollt, aber dient doch Gott hier im Land. Wenn ein Mensch sich bekehren will und entschlossen ist, Jesus anzunehmen, dann kommt der Teufel und sagt ihm schließlich, jawohl, das ist schon richtig, dass du dich bekehrt, aber diene Gott so, wie du bist. Und wisst ihr, dass dieser Kompromiss in sehr vielen Gemeinden aufgenommen wurde? Menschen werden nicht mehr zur Umkehr aufgefordert, sondern nur noch Gott zu dienen. Man nennt es, Gott kennenzulernen, mit Gott in Verbindung zu kommen, ohne umzukehren, ohne 3 Tage herauszugehen. Und als Mose diesen Kompromiss ablehnte, sagte er, okay, geht aus Ägypten heraus, aber geht nicht zu weit. Wenn ein Mensch sich wirklich bekehren will, sich abwenden will von der Sünde, von dem sündigen Verhalten, sagt er, jawohl, das sehe ich sogar ein, aber übertreib es nicht. Man kann ihn bald wieder zurückholen. Und dann sagte Mose immer wieder nein. Weil Mose bestand auf der Wahrheit, die Gott ihm gesagt hatte. Und dann sagte der Teufel zum 3. Mal, ja gut, wenn ihr schon weitergehen wollt, dann lasse ich euch Männer gehen. Lasst die Frauen zu Hause. In anderen Worten, diene du Gott so, wie du willst, aber verbreite die Botschaft nicht an andere. Und Mose sagte wiederum nein und zu guter Letzt sagte der Pharao, geht, Männer, Frauen, Kind und Kegel, Vieh, das lasst aber zu Hause. Und weißt du, das Letzte, das der Teufel versucht, wo wir einen Kompromiss schließen sollen, damit wir nicht Gott ganz dienen, ist, er sagt, hör mal, ich sehe ein, dass du ganz Gott hingegeben sein willst und tu das, aber dein Geschäft, dein Geld, dein Bankkonto, das lass in der Welt, das gehört nicht in die Gemeinde, das gehört nicht unter die Führung Jesu. Er versucht uns abzubringen von der klaren Hingabe. Und jetzt sehen wir in der Bibel etwas, und viele von uns erleben das. Jesus hat für diese 3 Auseinandersetzungen für uns vorgesorgt. Halleluja. Preis sei sein wunderbarer Name. Er lässt uns nicht allein in diesen Auseinandersetzungen. Er hat vorgesorgt. Gottes Wort sagt uns, er selbst hat die Welt überwunden. Und er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, habt keine Furcht. Und dann sagt er uns, ihr seid zwar in der Welt, aber passt euch in eure Denkweise nicht dieser Welt an, dem Sinn dieser Welt an, sondern erneuert eure Denkweise, dass ihr durch das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes ganz anders denkt, anders ausgerichtet seid wie die Welt. Halleluja. Und Brüder und Schwestern, wir leben in einer Zeit, wo wir herausgefordert werden, als Gottes Volk, das Wort Gottes so zu lesen, ernst zu nehmen, unsere Sinne und Gedanken zu erneuern, bis unser Herz erfasst ist, dass wir in dieser Auseinandersetzung mit der Welt bestehen können und bestehen werden. Die Bibel sagt uns, Jesus selbst hat auch die menschliche Natur überwunden. Wir denken so oft, dass Jesus, er war Gottes Sohn und er kannte nicht die Auseinandersetzung, die wir kennen mit der menschlichen Natur. Er kannte sie. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Er hatte eine menschliche Seite. Er hatte eine menschliche Natur. Die Bibel sagt uns, er wurde angefochten, gleich wie wir, doch er blieb ohne Sünde. Und weil er ohne Sünde blieb, darum konnte er ans Kreuz gehen und dort deine und meine Schuld auf sich nehmen. Und jetzt, weil er das getan hat, können wir zu ihm kommen und können neues Leben bekommen. Und durch den Geist Gottes von Neuem geboren werden. Und Gottes Wort sagt, jetzt wo wir von Neuem geboren sind, wo wir neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Halleluja. In dieser Auseinandersetzung mit dem alten Wesen. Der Apostel Paulus sagt, Gott hat eine Gesetzmäßigkeit durch das neue Leben in uns gelegt. Die Bibel sagt uns, das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat uns frei gemacht von der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Ich habe das lange nicht begriffen, bis mir Gottes Geist eines Tages klar machte. Das bedeutet jetzt nicht, dass er mich frei gemacht hat und ich von der alten Gesetzmäßigkeit der Sünde nicht mehr angefochten werde. Sondern er macht es mir klar, ich soll jetzt in dieser neuen Gesetzmäßigkeit leben. Und diese neue Gesetzmäßigkeit, wenn ich in ihr lebe, erhebt mich über die alte Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Wir kennen die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft, oder? Kannst du diese verändern? Die Wissenschaft hat das noch nicht fertiggebracht. Die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft zu verändern. Aber es geschieht etwas. Es gibt eine andere Gesetzmäßigkeit, wenn diese angewandt wird und solange sie in Funktion ist, überwindet sie die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Auf diesem Prinzip funktionieren Flugzeuge. Wenn ein Flugzeug in der Luft ist, bedeutet das nicht, dass die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft jetzt nicht mehr existiert. Sobald die Motoren abgeschaltet werden, bums, dann würde das Flugzeug fallen. Aber eine neue Gesetzmäßigkeit ist in Kraft und solange die in Funktion ist, überwindet sie die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Das tut der Geist Gottes in uns, wenn wir es lernen, im Geist zu leben. Es ist also kein Kampf, es ist kein Krampf, sondern ein Leben in der Gesetzmäßigkeit des Geistes. Und die Bibel zeigt uns, Jesus hat den Teufel besiegt. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, sagt die Bibel. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und doch erleben wir, dass der Teufel immer noch auf dieser Erde wirkt. Warum? Durch den Sündenfall ist auch die Erde unter die Herrschaft des Teufels gekommen. Er ist der Fürst dieser Welt. Als Jesus die Erlösung vollbrachte, hat er Menschen losgekauft von der Herrschaft des Teufels, die er unter seiner Herrschaft hatte. Menschen, die an Jesus glauben würden, die Jesus annehmen, die von neuem geboren werden. Und diese Menschen, die Jesus annehmen, sind erlöst, losgekaufte. Aber die Erde, auf der wir leben, ist noch nicht erlöst. Das heißt, der Sieg ist vollbracht, aber sie ist immer noch unter der Herrschaft des Feindes. Die Erde wird erlöst, wenn Jesus wiederkommt und er den Teufel binden wird und dann Jesus sein Reich auf dieser Erde errichtet. Ich glaube, es ist zwecklos, dass du und ich jetzt anfangen zu hirnen, warum Gott das so gemacht hat. Ich bin dankbar, dass er die Lösung für mich vollbracht hat in Jesus. Ich freue mich darüber. Ich darf es erleben und habe es erlebt. Aber eines Tages wird auch diese Erde erlöst sein vom Fluch, der über die Sünde herrschte und von der Herrschaft des Feindes. Das hat Gott für ihn und uns getan. Jetzt hat Jesus eine Stellung eingenommen, von der uns die Bibel sagt, Gott hat ihn erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu, und ich glaube, wir wissen, wenn die Bibel sagt, dass in dem Namen Jesu das nicht unbedingt diese wörtliche Wiedergabe des Namens Jesu gemeint ist. So, wenn die Bibel von einem Namen spricht, dann spricht sie von dem, was eine Person ist, was eine Person kann, welche Stellung eine Person hat, welche Autorität eine Person hat. Und sie sagt, Jesus Christus hat jetzt eine Autorität, eine Stellung, eine Macht, die über alle anderen Mächten steht, im Himmel und auf Erden. Er ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Diesem Herrn dienen wir jetzt. Diesem Herrn gehören wir jetzt. Wir haben davon gesungen. In ihm, mit ihm, bei ihm, unter ihm. Er hat uns erlöst. Ich möchte diese Gedanken zum Abschluss bringen, indem ich erneut über das spreche, was geschieht oder beziehungsweise was geschah, als du dich von Herzen zu Jesus Christus bekehrt hast. Hast du dir das schon mal überlegt, was da passiert ist? Als du Jesus Christus angefangen hast zu begreifen durch das Evangelium und der Heilige Geist gewirkt hat über deinem Leben. Und das muss immer geschehen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Es muss immer ein Wirken des Geistes sein, und das Wort des Gottes, das zusammenkommt. Als du anfängst, Jesus zu begreifen und die Erlösung zu erkennen und hast dein Leben auf Jesus Christus ausgerichtet und hast angefangen, ihn anzurufen, hast ihm dein Herz geöffnet, ihm dein Leben übergeben, ihn als Erlöser erkannt und als Herr angenommen, sagt uns die Bibel, ist deine Vergangenheit vor Gott ausgelöscht worden. Deine Vergangenheit, die in irgendeiner Weise Gott betrübt hat. Du hast völlige Vergebung und Erlösung erhalten. Nicht nur teilweise, nicht nur ein Stückchen, nicht nur 80%, sondern du bist völlig erlöst worden. Völlig vergeben worden. Die Bibel sagt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen dich war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Wenn wir jetzt, nachdem wir Christ geworden sind, sündigen, schreibt Gott keinen neuen Schuldbrief. Halleluja. Sonst müsste Jesus noch einmal ans Kreuz gehen. Dieser Schuldbrief ist für dich, für alle Zeit. Heißt das jetzt, dass wir drauf lossündigen können und sollen? Nein, nein, nein. Wenn wir jetzt sündigen, in eine Sünde fallen, haben wir einen hohen Priester bei dem Vater. Und was dürfen wir tun? Zu ihm gehen. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld, unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sieh, wenn wir jetzt sündigen, verklagt der Teufel uns. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn du in Sünde fällst, lass keine Zeit darüber gehen, bis du dich beugst vor Gott. Beug dich, sobald der Heilige Geist dich mahnt. Weil der Teufel geht zum Vater, verklagt dich. Und weißt du, bis er dort ist und du schon um Vergebung gebeten hast, dann sagt der Vater oder Jesus, Vater, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Diese Schuld vergeben. Du bist von neuem geboren, du hast ewiges Leben, göttliches Leben bekommen. Als du dich bekehrt hast, ist dir die Schuld vergeben worden. Der Schuldbrief existiert nicht mehr gegen dich. Du hast neues Leben, göttliches Leben bekommen. Und du bist versetzt worden von der Herrschaft des Teufels unter die Herrschaft Jesu Christi. Halleluja. Von einem Reich in das andere. Du, das habe ich nicht gespürt, als das geschah. Hast du das gespürt? Aber du, ich habe es erfahren durch das Wort Gottes. Und ich habe es erlebt an mir selbst, als ich das glaubte, was die Bibel sagt, dass dem so ist. Jesus Christus, in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, ist für dich zu deiner Gerechtigkeit geworden. Siehst du, Jesus Christus, als er ans Kreuz ging, was tat er? Als einziger Mensch, der nicht gesündigt hat, erfüllte er die Gerechtigkeit Gottes, ein Leben ohne Sünde. Als einziger Mensch. Als er zurück in den Himmel kam, hat er diese Gerechtigkeit dem Vater überreicht, gegeben. Und der Vater hat ihn angenommen, hat ihn erhöht über alles andere. Und weißt du, was Jesus Christus tut? Wenn du ihn, als du ihn angenommen hast, hat er dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht gewaltig? Das ist geschehen. Und dadurch hat er dich vom Fluch, der über dem Nichterfüllung des Gesetzes, das heißt über dem Gericht, das darauf ruht, weil wir Gottes Gebote nicht erfüllt haben, hat er dieses Gericht aufgehoben. Darum kann Gottes Wort sagen, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr, die in Jesus Christus sind. Halleluja. Und hör gut zu, er hat dir gegenüber dem Feind, gegenüber dem Teufel Autorität gegeben. Und jetzt muss ich hier etwas sagen. Nicht, dass du den Teufel herumkommandieren kannst. Das ist nicht der Fall. Er hat dir und mir Autorität gegeben über den Feind, dass wir ihm widerstehen können. Dann muss er vor uns fliehen. Er hat uns Autorität gegeben, wenn er uns anhält, dass wir ihn austreiben können, seine Dämonen, wenn er einen Menschen festgehalten hat. Aber er hat uns nicht Autorität gegeben, dass wir den Feind, den Teufel, herumkommandieren können, wie es uns passt. Müssen Sie aufpassen. Aber das reicht. Diese Autorität reicht für uns, dass du ihm widerstehen kannst. Im Namen Jesu Christi. Und er wird von dir fliehen, weil du ein Kind Gottes bist und im Herrn lebst. Ich will jetzt mein Verständnis, meine Auffassung über folgenden Gedanken mitteilen. Was heißt es eigentlich, dass wir im Glaubenskampf stehen sollen oder bleiben sollen, leben sollen? Manche Menschen meinen, das bedeutet, sie müssen gegen den Teufel kämpfen. Du versuch das nicht, du wirst ihm unterliegen. Er ist besiegt. Widerstehe ihm auf der Grundlage des Sieges Jesu. Was heißt das, dass wir im Kampf leben sollen? Ich glaube, es bedeutet dieses. Das Wichtigste für dich und mich, die wir Christ geworden sind, dass wir darauf achten, dass wir im Glauben leben. Das ist unser Kampf. Das ist unsere Auseinandersetzung. Im Glauben zu leben, in diesem Sieg zu leben, in diesem Sieg zu bleiben. Nicht meinen, weil wir diese Dinge wissen, ist alles mit uns in Ordnung, sondern indem wir das leben, Tag für Tag. Und wie leben wir das? Indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, uns immer neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist, uns erfüllen lassen mit dem Wort Gottes, im Wort Gottes zunehmen und wachsen. Durch den Heiligen Geist immer mehr und mehr Jesus ähnlich werden. Das ist der Kampf, den wir haben, in dem wir bestehen sollen. Dazu dienen auch unsere Gottesdienste, dass wir einander dazu ermuntern, ermutigen, ermahnen, durch Gottes Wort immer neu aufgerufen werden, das zu tun und in unserem Leben das anzuwenden. Und die Bibel sagt uns nicht, dass das immer angenehm ist für uns. Oder? Aber weißt du, was sie uns sagt? Er ist immer bei uns. Er verlässt uns nie. Seine Gegenwart ist in uns, ob wir sie spüren oder nicht. Wir leben in dieser Auseinandersetzung. Natürlich, das ist nur ein Teil des Lebens des Christen. Aber wenn wir in dieser Auseinandersetzung im Sieg leben, dann wird unser Glaubensleben auf vielen anderen Ebenen siegreich sein und Fortschritte machen und vorwärts kommen. Dazu möchte der Herr uns helfen. Amen.
Amen.
Stehen wir doch auf und wollen miteinander beten. Mich persönlich hat Gott in der Vorbereitung ganz mächtig neu angesprochen und ermuntert, in dieser Haltung, in dieser Weise zu leben und vorwärts zu gehen, zu bleiben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch uns alle, die wir heute hier sind, angesprochen hat. Und ich weiß, dass der Heilige Geist so ganz persönlich in unser Leben hineinspricht. Und wenn er uns auf irgendetwas aufmerksam macht, worauf wir achten sollen, dann nicht um uns zu tadeln in irgendeiner Weise, sondern um uns zu helfen, dass unser Leben in eine tiefere Beziehung mit dem Herrn kommt und wir bestandhaft ihm nachfolgen und dienen. Und wo immer Gott zu dir geredet hat heute, sprich du jetzt mit ihm während dem Gebet. Mache es klar. Bitte ihn, dir zu helfen, dir beizustehen. Oder musst du umkehren in irgendeiner Weise. Aber er ist dir nahe. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir durch dein Wort auch heute Morgen gedient bekamen. Herr Jesus, du bist so interessiert, so bemüht, dass unser Glaubensleben auf der Ebene bleibt, auf die du uns gestellt hast, auf der du uns haben willst. in der wir vorwärts gehen werden. Ich danke dir, dass du einem jeden von uns nahe bist und uns hilfst, Herr, dass wir nicht zurückweichen, uns nicht verführen lassen, uns nicht abbringen lassen, uns nicht anpassen an die Welt, Herr, uns nicht überwinden lassen durch den alten Menschen oder vom Feind, sondern dass wir darauf achten, was du in unserem Leben vollbracht hast, was du in unserem Leben bist, der Herr, der Sieger, der Mächtige, der Große, der Überwinder, Herr, der gesagt hat, der sein Werk angefangen hat, er will es auch zu Ende führen in uns. Herr, dafür möchten wir dich erheben, dafür möchten wir dich jetzt preisen, dafür möchten wir jetzt deinen Namen loben, Vater, und all das hast du uns in Jesus und durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Erlöser und Herrn, geschenkt. Ich preise dich dafür, ich lobe dich und ich rühme dich von ganzem Herzen. O Heiliger Geist, komme du jetzt über uns alle und lass uns deine Güte ganz neu erfahren. Sprich du in unser Leben hinein, sprich du in unsere Herzen hinein, Herr, und lass es geschehen, lieber Vater, dass deine Gegenwart uns ganz mächtig berührt, auch jetzt, wenn wir dich gemeinsam anbeten, im Lobpreis, im Gesang, dass du uns nahe bleibst, du uns dienen und uns segnen kannst. Ich preise dich dafür zum Lobe deines Namens. Amen. Amen.